Was fehlt in keinem Gottesdienst? Gebet, ja.
Das Vaterunser.
Ja. Und ganz zum Schluss?
Der Segen.
Der Segen, ganz genau. Für viele Menschen ist das ein besonderer und heiliger Moment, der sie anrührt und mit Gott verbindet. Andererseits sagt es sich so schnell dahin. Ein Segen, heute regnet es nicht. Oder ein Segen, ich habe den Bus noch bekommen. Das zeigt, Segen ist für viele anscheinend nur noch eine banale, alltägliche Sache. Andererseits steckt dennoch der Rest einer anderen Bedeutung in solchen Redensarten. Ein Segen ist etwas Positives und anscheinend hat es mit Glück haben zu tun. Segen scheint nicht einfach so verfügbar, jederzeit bestellbar zu sein. Ein Mensch der Bibel, der sich am Segen lebenslang förmlich abgearbeitet hat, war Jakob, der Enkel des Abrahams, von dem eben in der Lesung gesprochen wurde. Jakob kam aus einer sichtbar gesegneten Familie. Als Kind eines vermögenden, erfolgreichen Vaters, Isaak, füllte ihn vermutlich ein gewisser Sippenstolz und Selbstbewusstsein aus. Das Gefühl, Gott ist mit uns. Dennoch bekam diese Selbsteinschätzung empfindliche Risse, als ihm klar wurde, dass er die ewige Nummer zwei sein würde. Und das, welchen Segen sein Vater auch über ihn sprechen würde, es ein Segen zweiter Klasse sein würde. Aber gab es nicht da diese Weissagung, dass es eigentlich gerade umgekehrt sein müsste?
Der Herr sagte zu Rebekka: Von den zwei Söhnen in deinem Leib werden einmal zwei verfeindete Völker abstammen. Eins wird mächtiger sein als das andere. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen.
Das lässt Jakob nicht ruhen. Hinterlistig versucht er, seinen Bruder zu übervorteilen. Schließlich lief im Einverständnis mit der eigenen Mutter ein tückisches Täuschungsmanöver.
Jakob ging zu seinem blinden Vater und begrüßte ihn. Isaak fragte: Wer ist da, Esau oder Jakob? Ich bin Esau, dein Erstgeborener, antwortete Jakob. Ich habe getan, worum du mich gebeten hast. Komm, setz dich auf und iss, damit du mir nachher deinen Segen geben kannst. Verwundert fragte Isaak: Wie konntest du nur so schnell ein Stück Wild erlegen, mein Sohn? Der Herr, dein Gott, hat es mir über den Weg laufen lassen, erwiderte Jakob. Komm näher, forderte Isaak ihn auf. Ich will mich davon überzeugen, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Jakob ging zu ihm hin und Isaak betastete ihn. Die Stimme ist zwar von Jakob, sagte er, aber den Händen nach ist es Esau. Er erkannte Jakob nicht, weil er behaarte Hände hatte wie Esau. Darum entschloss er sich, ihn zu segnen. Doch vorher fragte er noch einmal nach: Bist du wirklich mein Sohn Esau? Ja, ich bin's, log Jakob. Dann gib mir das Essen, damit ich von dem Wild esse und dir den Segen gebe, sagte Isaak. Jakob reichte es ihm und sein Vater aß. Dann gab er ihm Wein und Isaak trank. Komm, küss mich, mein Sohn, bat Isaak. Jakob ging hin und küsste ihn. Als Isaak den Duft der Kleider roch, sprach er den Segen. Mein Sohn, deine Kleider tragen den Geruch der Felder, die der Herr mit Regen getränkt hat. Gott gebe dir viel Regen und mache dein Land fruchtbar. Getreide und Wein sollst du im Überfluss ernten. Viele Völker und Volksstämme sollen sich dir unterwerfen und dir dienen. Herrsche über deine Brüder. In Ehrfurcht müssen sie sich vor dir beugen. Verflucht sei, wer dir Böses wünscht. Wer dir aber wohlgesinnt ist, der soll gesegnet werden.
Die biblische Erzählung wendet sich hier spürbar gegen Jakobs Verhalten. Mehrfach fragt Isaak, der Vater, nach: Bist du es wirklich? Und Jakob schreckt nicht davor zurück, auch noch Gott selbst in den Betrug zu verwickeln. Er sagt: Gott hat mich das Wildbret so schnell finden lassen. Und so bekommt er, was er will. Aber ist das wirklich so? Ist ein Segen einfach eine Fahrkarte ins Glück? Die Befriedigung von Machtgelüsten und Geltungssucht? Wie sollte sich die kostbare Gabe Gottes an einem Betrug und Bruderzwist binden können? Jakob merkt, er hat nur einen schalen Erfolg errungen. Segen ist nicht in erster Linie etwas, was man besitzt oder abrufen kann, auf das man ein Recht hätte. Es scheint etwas ganz anderes zu bedeuten. Jakob muss fliehen, um die familiäre Situation nicht eskalieren zu lassen. Mit dem Einverständnis seines Vaters und mit einem erneuten Segen.
Isaak ließ seinen Sohn Jakob zu sich kommen. Er segnete ihn und schärfte ihm ein: Heirate niemals eine Einheimische. Nimm dir keine Kanaaniterin zur Frau. Es ist besser, du gehst nach Mesopotamien, zur Familie deines Großvaters Betuel, und heiratest eine Tochter deines Onkels Laban. Der allmächtige Gott wird dich reich beschenken und dir so viele Nachkommen geben, dass es von dir eine ganze Schar von Völkern wird. Gott segnete Abraham. Dieser Segen ging auf mich über. Und jetzt gilt er dir und deinen Nachkommen. Ihr werdet das Land in Besitz nehmen, in dem du jetzt noch ein Fremder bist. Das hat Gott deinem Großvater Abraham versprochen.
Und so bekommt Segen hier erstmals eine seiner wirklichen Funktionen. Er ist das Versprechen Gottes, mit uns zu sein. Der Segen geht mit und wird zum Proviant an Zuversicht, gerade auf ungewissen und schweren Wegen. Mitten in der nächtlichen Wildnis macht Jakob dann seine erste entscheidende Erfahrung mit Gott.
Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinen Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen herauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm: Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachfolgern geben. Sie werden unzählbar sein wie der Staub auf der Erde, sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Du wirst sehen, ich stehe dir bei, ich behüte dich, wo du auch hingehst, und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Jakob erwachte. Erschrocken blickte er sich um. Tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst, rief er.
Allen Gefahren ausgesetzt und ganz auf sich gestellt, versteht er Gottes wirkliche Größe und Macht zum ersten Mal. Er sieht ein, mit Gott kann man nicht um ein paar Vorrechte schachern. Segen ist etwas ganz anderes. Groß, wunderbar, heilig. Segen öffnet den Himmel. Segen bringt mich in Kontakt mit Gott selbst. Eigentlich geht es dabei mehr um ihn als um mich. Diese Erfahrung bringt Jakob dazu, sich richtig reinzuhängen. Er will aus dem Segen etwas machen. Er hat verstanden, Segen Gottes bedeutet nicht eine Wundertüte für ein bequemes Leben. Er will die Segensspur fortführen und ausbauen. Und das tut er clever und geschickt. Allerdings bezieht er dieses Tun vor allem immer noch auf sich und die Seinen. Und er kann seine alte Gewohnheit des Tricksens und Schummelns nicht wirklich ablegen. Darum sind seine Jahrzehnte in der Fremde bei seinem Onkel Laban zwar äußerlich überaus gesegnete Jahre, also eigentlich das, was Jakob sich von einem Segen zunächst erhofft hatte. Aber innerlich scheinen es verlorene Jahre zu bleiben. Denn Jakob läuft einer Sehnsucht hinterher, die er nicht stillen kann. Ich denke, man könnte es die Sehnsucht nach innerem Frieden, nach Harmonie und nach Versöhnung, nach Anerkennung und bedingungsloser Liebe nennen. Als er nach Jahrzehnten als wohlhabender Mann und Familienvater nach Hause zurückkehren will, kommt es zum Showdown. Aber ganz anders, als Jakob dachte. Er fürchtete sich vor der Rache seines Bruders Esau, doch er begegnete der Kraft des lebendigen Gottes.
Mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Fluss Jabbok an einer seichten Stelle, zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mägden und den 11 Kindern. Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite. Nun blieb nur noch er allein zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er: "Lass mich los, der Morgen dämmert schon." Aber Jakob erwiderte: "Ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast." "Wie heißt du?" fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann: "Von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum sollst du von jetzt an Israel heißen. Das bedeutet Gotteskämpfer." "Wie ist dein Name?" fragte Jakob zurück. "Warum willst du das wissen?" entgegnete der Mann nur. Dann segnete er ihn. "Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch," rief Jakob. Darum nannte er den Ort Pnüel, Gesicht Gottes. Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war.
Dieser Ringkampf mit Gott ist einmalig in der Bibel. Erst jetzt, im fortgeschrittenen Alter, begreift Jakob, was gesegnet sein wirklich bedeutet. Und offenbar musste er es handgreiflich erfahren. Segen ist nicht das Sahnehäubchen göttlicher Nettigkeit. Es ist die grundsätzliche Entscheidung Gottes, seine Güte und Zuneigung bedingungslos auf einem Menschen ruhen zu lassen. Das ist eine gewaltige, große Sache. Und darum ergreift Segen die ganze Person und prägt Temperament und Charakter. Es gestaltet einen Menschen nach seinem Bild, nach Gottes Vorstellung und Plan. Das Beispiel von sogenannten Kindersegen kann andeuten, was damit gemeint ist. Das eigentlich Positive, was durch eine große Kinderschar einer Familie gegeben ist, verlangt zugleich von den Eltern außerordentliche Umstellungen, Mühe, Anstrengung. Und es bringt Sorge, Angst und Mangel mit sich. Aber es verändert Eltern auch vollkommen, macht aus ihnen andere Menschen. Segen erfasst uns also ganz, wie bei einem Ringkampf. Oft genug muss der Heilige Geist im Auftrag Gottes wirklich alles einsetzen, um uns sozusagen in Form zu bringen. Darum sprechen wir manchmal auch davon, dass eine Krankheit, ein Unglück, ein schweres Schicksal uns dennoch zu einem Segen wurde. Segen bleibt eine Gabe und ein Geschenk. Aber es ist gleichzeitig eine Aufgabe. Es ist eine Verantwortung daran gebunden. Segen erfüllt sich immer dann, wenn er weitergegeben wird, wenn er an seinen Geber Gott selbst erinnert und ihn glaubhafter macht. Der Glanz, den eine Gesegnete umgibt, ist also der Widerschein Gottes auf ihr. Der tiefste Sinn des Segens, der auf einem Menschen ruht, ist es wohl, dass durch ein gesegnetes Leben Heil erwächst. Der tiefste Sinn des Segens, der auf einem Menschen ruht, ist es wohl, dass durch ein gesegnetes Leben Heil erwächst. Und dieses Geschenk, das wir am Ende eines Gottesdienstes allen zusprechen, ist eben nicht immer mehr die Gabe an Einzelne oder besonders Auserwählte. Es ist die Zusage Gottes an jeden und jede, die sich ihm hingeben, die sich ihm anvertrauen und alles von ihm erhoffen. Segen bleibt das Versprechen Gottes: Ich bleibe bei dir. Ich gebe dir Sinn. Ich führe dich zum Ziel. Ich gebe dir Frieden. Meine Liebe und Vergebung gilt dir. Und Gott nimmt dieses Versprechen nicht zurück. Amen.